Ich sehe, dass ich nicht wie der Bischof war, als er zur Dorfkirche kam. Und er kam nur so einmal im Jahr und er sah so drei Leute, die dort saßen. Und als er auf den Kanzel ging, sagte er leise zum Ortspfarrer: Haben Sie den Leuten gesagt, dass ich komme? Nein, sagte der Pfarrer, aber es hat sich offensichtlich herumgesprochen. Die Herrlichkeit Gottes sehen. Was uns erwartet in der letzten Zeit, was ist für uns entscheidend? Wir sind Menschen, die ohne eine Zukunft nicht leben können. Kein Mensch lebt bloß für die Gegenwart. Das ist logisch unmöglich. Auch heute Abend müsste man sich entscheiden, hierher zu kommen, bevor man hierher gekommen ist. Und unsere Begriffe der Zukunft prägen unsere Gegenwart. Alle von uns hier heute Abend. Einige haben große Hoffnungen. Einige machen vielleicht gerade Abitur. Ich hoffe, dass diese Zukunft beeinflusst eure Gegenwart. Andere werden heiraten und die Vorbereitungen sind schon in Betrieb. Die Zukunft prägt die Gegenwart. Und so die Frage, die uns immer wieder kommt, ist nicht, ob ich für die Zukunft leben soll, man kann nichts anderes, sondern für welche Zukunft lebe ich? Für was investiere ich mein Leben? Wir sind Menschen, die eine Geschichte haben, wir leben in Raumzeit, wir haben eine Vergangenheit und die Vergangenheit ist für uns sehr wichtig, weil unsere Vorstellung der Vergangenheit prägt unsere Identität. Ein Mensch, der seine Vergangenheit vergisst und Amnesie bekommt, weiß nicht, wer er oder sie ist. Die Vergangenheit prägt unsere Identität, aber die Zukunft prägt unsere Hoffnung. Wir leben für die Zukunft. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir als Christen sehen, was die Bibel über die Zukunft sagt. Wenn die Bibel nichts über die Vergangenheit und nichts über die Zukunft sagen würde, wäre es nicht glaubwürdig. Aber die Bibel spricht. Gott hat gesprochen über die Vergangenheit. Er hat uns unsere Identität gegeben, vor allem in der Tatsache, dass wir geschaffen sind nach dem Bilde Gottes. Wir sind spezielle Wesen. Wir tragen das Bild Gottes. Das gibt uns eine unendliche Würde. Aber dann spricht die Bibel über die Zukunft. Und heute Abend ist unsere Thematik die zentrale Erwartung der Bibel. Und die zentrale Erwartung der Bibel ist die Wiederkunft des Herrn. Diese Weltgeschichte eilt auf ein Ziel zu. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird wiederkommen. Und in vielen Büchern des Neuen Testamentes wird das ständig betont. Vor allem vielleicht im letzten Buch der Bibel, das Buch im Buch der Offenbarung. Und wir merken in der Offenbarung, dass dreimal am Anfang wird die Wiederkunft betont. Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von Jesus Christus. Vers 4. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. 1,7. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der kommt. Also ein Dreifaches, ganz am Anfang des Buches, eine Betonung dass der Herr kommt. Und wir finden dasselbe Phänomen am Ende des Buches, wo dreimal die Erwartung der Wiederkunft ausdrücklich versprochen ist. Siehe, sagt Jesus, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ja, ich komme bald. Und wir merken, dass das uns einen Rahmen gibt für das Buch der Offenbarung. Am Anfang, ich komme, am Ende, ich komme bald. Und das Buch endet mit der Aussage von den Gläubigen, ja, komm, Herr Jesus. Das heißt, die Krone der neutestamentlichen Erwartung ist eine Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi. Und wir fangen an zu merken, auch hier, wo die Betonung liegt. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Es gibt Dinge zu bewahren, die unseren Alltag beeinflussen sollen. Siehe, ich komme bald, mein Lohn ist mit mir. Es gibt einen Lohn, gewonnen zu werden, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Das heißt, es macht etwas aus, wie ich mich als Christ in dieser Welt im Lichte seiner Wiederkunft benehme. Also dann, wir sehen, dass eine Sehnsucht existierte damals. In der Urgemeinde eine Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi. Oft in dieser modernen Zeit fehlt diese Sehnsucht. Sehr oft wird diese Thematik einfach zur Peripherie getrieben, als irrelevant und nur für einige, die so fortgeschritten sind, dass sie nichts anderes, womit sie beschäftigen können, als das Thema der Prophetie, weil viele haben nie wahrgenommen, was Pfarrer Hegel am Anfang betont hat, dass diese Erwartung war eine Erwartung, die die Urgemeinde zutiefst geprägt hat. Aber wir merken etwas Eigenartiges in diesen Versen. Am Anfang in Kapitel 1, Vers 4, Gnade und Friede von dem, der ist und der war, und wir würden grammatisch erwarten, und der sein wird. Aber so ist es nicht. Sondern es heißt, von dem, der ist und der war und der kommt und von Jesus Christus. Was soll das heißen? Wer ist dieser, der kommt? Und so in dem dritten Fall hier, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der kommt. Das heißt, in der Bibel geht es nicht bloß um eine Wiederkunft Christi, aber es gibt ein grundsätzlicher Begriff, das Kommen Gottes. Ich bin der, der ist und der war und der kommt. Und diese Erwartung, dass Gott kommt, ist eine Erwartung, die schon im Alten Testament zu finden ist. Psalm 96 zum Beispiel, wo es heißt, es freue sich der Himmel und es frohlocke die Erde. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Für die Leute im Alten Testament, diese spannende Erwartung des Kommens Gottes war eine Erwartung, die sie mit Jubel und Freude erfüllt hatte, weil letzten Endes kommt Gott zu richten. Es gab eine Sehnsucht nach Gottes Ergreifen. Und aus vielen Herzen kam das Geschrei durch die Jahrhunderte und auch heute Abend noch. Es gibt Glaubensgeschwister überall in der Welt. Und ihr Geschrei ist, bis wann, o Herr? Wann wirst du eingreifen? Es ist so lange passiert. Wann, o Herr, wirst du kommen? Und so, diese Erwartung im Alten Testament hat die Leute mit Freude erfüllt, weil sie sahen, dass eines Tages des Gerichtes kommt, wo Gott eingreift. Das ist auch heute äußerst wichtig, dass Gott eingreift. Diese Welt wird nicht einfach so weitergehen, wie sie bis heute gegangen ist. Diese Welt ist von Gott geschaffen worden. Und man kann den Schöpfer Gott nicht so nehmen und auf ein Kreuz nageln und nichts mehr von ihm hören. Das wäre logisch unmöglich. Er wird eines Tages eingreifen. Und so die Erwartung im Alten Testament war generell, Gott kommt. Aber dann natürlich die Frage, wie wir da kommen. Und wir haben gelernt, weil wir jetzt in 2001 leben, dass das Kommen Gottes ein sehr komplizierter Vorgang ist und war. Wir verstehen, dass es wenigstens zwei Teile besitzt. Das Gottes Kommen in Jesu Christo war eine Zeitperiode, so von ungefähr 0 bis 33 nach Christi. Und dann ist er weggefahren. Und er kommt wieder. So dass dieser Begriff des Kommens ein faszinierender, komplizierter Begriff ist. Gott kommt. Wie kommt er? Er kommt in Jesus Christus. Und zwischen diese zwei, am Anfang des Buches der Offenbarung, lesen wir, siehe, er kommt. Das heißt, in der Zeit der Offenbarung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, wir warten auf das Kommen Gottes in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Und das glaube ich fest. Als Naturwissenschaftler in diesem neuen Jahrtausend, dass Jesus Christus wiederkommt. Zunächst einmal wollen wir feststellen, dass er diesen Anspruch gemacht hat. Und zwar finden wir zwei Dimensionen hier. Ein öffentlicher Aspekt. Vor Gericht, vor dem Hohen Rat in Jerusalem, vor ungefähr 2000 Jahren, sagte der Herr Jesu, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Dafür hat man ihn gekreuzigt. Hier ist kein Randthema des christlichen Glaubenslebens. Hier ist eine Kernaussage, wofür unser Herr gekreuzigt wurde. Weil er aus seinen Lippen die Worte aus Daniel Kapitel 7 genommen hatte, wo Daniel eine Vision hatte von einem Gericht. Und es gab einen Alten am Tage, Gott, der Vater, und es kam einem gleich einem Menschensohn und übernahm die Macht. Und Jesus stand auf dieser Erde und sagte, und ich bin der, kreuzige ihn. Er hat gelästert. Es war ihnen sehr deutlich, was er gemeint hat, als er diesen Anspruch erhoben hat. So öffentlich hat mein Herr in dieser Welt gesagt, dass er wiederkommen würde. Daher darf ich mich nicht davor zu schämen. Ich möchte es öffentlich bekennen, als Teil meines Grundglaubensbekenntnisses, dass Jesus wiederkommt. Aber was er öffentlich zu dem Hohen Rat gesagt hat, hat er auch privat zu seinen Jüngern gesagt. So komme ich wieder, heißt es in Johannes 14,3, und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Eine wunderbare Trost. Das Ziel, so schön kapiert in einem Satz, das Ziel aller Christen, eines Tages dort zu sein, wo er ist. Das ist die Definition des Himmels. Dort zu sein, wo er ist. Und so wir unterscheiden sofort zwei Aspekte, die immer deutlicher werden, je mehr wir diese Thematik betrachten. Eine Seite, das mit Gericht zu tun hat. Der Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht. Und eine andere Seite. Die Erfüllung der Sehnsucht von Generationen von gläubigen Menschen, viele davon, die für ihr Glauben ihr Leben gegeben haben. Die Erfüllung alles, von alles, was sie geglaubt haben, in Jesu Christus, das letzten Endes werden sie mit ihm sein. Und das war für sie kein technisches Glauben, keine Sache an der Peripherie, sondern eine Kernerwartung, die ihr Leben zutiefst geprägt hat. Wie soll ich heute leben, wenn eines Tages muss ich neben ihm stehen? Wie kann es glaubwürdig sein, dass ich an den Himmel glaube, wenn ich nicht lebe, als ob eines Tages ich dort sein werde? Aber ich gehe etwas zu schnell, weil es gewisse Dinge gibt, die doch noch wichtig sind. Weil manche Leute haben gesagt, ja, der Herr hat gesagt, ich komme wieder zu euch, ich tröste euch. Und das war eine Art, ja, die Urchristen, die waren natürlich naturwissenschaftlich sehr primitiv und sie haben ihr Gefühle geäußert und die haben damit gemeint, dass Christus kommt zu uns in den großen Krisen des Lebens und uns tröstet. Und das ist sein Kommen. Es ist gewiss, dass Christus zu uns kommen kann in der Krisen unseres Lebens, aber das ist nicht seine Wiederkunft. Wir wollen lernen in der Bibel, dass dieser Begriff kommen ein Spektrum der Bedeutungen hat. Ein Spektrum der Bedeutungen, wo der Herr zu uns kommen kann. Ich komme zu euch, er sagte zu den Jüngern. Ich offenbare mich zu euch im Alltag. Und ich hoffe, dass wir alle das erfahren haben. Jesus lebt. Er will zu uns kommen und wie Johannes 14 sagt, und Wohnung bei uns machen, unser Leben gestalten nach seinem Bild durch seinen Geist, ein Kommen vor seiner Wiederkunft. Wir sprechen mehr über die Wiederkunft als über diese Erwartung, dass er kommt und macht eine Wohnung in uns. Er kommt sichtbar. In Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen wir etwas äußerst Wichtiges. Es ist die Beschreibung der Himmelfahrt. Und die Frage ist, warum ist Jesus nicht bloß verschwunden? Er hätte es tun können, er hat es gemacht. Nach seiner Auferstehung ist er plötzlich erschienen bei den Jüngern hinter geschlossenen Türen in Jerusalem und verschwand. Und immer wieder erschien er und verschwand. Warum ist er nicht bloß letzten Endes einfach verschwunden? Es gibt mehrere Gründe. Eins möchte ich heute erwähnen und das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1, wo die Leute aufgeschaut haben, als er buchstäblich hinaufgefahren ist. Aber sag mal, glaubst du das wirklich? Glaubst du nicht an Schwerkraft? Hast du nichts von Newton gelesen oder Kepler oder was weiß ich? Ja, ich habe sie gelesen. Aber der Herr, der die Regelmäßigkeiten in unser Universum eingebaut hat, ist nicht in seine eigenen Regelmäßigkeiten zu fangen. Er ist Herr über die Naturgesetze. Die Naturgesetze sind keine Ursachen. Sie sind nur unsere Beschreibungen von das, was normalerweise passiert. Und der Herr, der über das Universum steht, er ist natürlich in der Gefängnis seiner eigenen Naturgesetze nicht zu fangen. Er ist hinaufgefahren. Warum? Also, wenigstens als eine Darstellung. Weil den Jüngern wurde gesagt, dieser Jesus wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und fünfmal in diesen wenigen Versen betont Lukas die Sichtbarkeit der Himmelfahrt. Immer wie die schauten gen Himmel. Die haben es gesehen. Das ist die Hauptbetonung. Und die Himmelfahrt in den Wolken ist eine Darstellung der Art und Weise, wie Jesus Christus wiederkommen wird. Ja, er kann zu uns kommen, uns zu trösten, auch heute Abend. Während ich rede, kann er zu uns kommen. Ich hoffe, dass er das macht. Sonst treffen wir uns vergeblich. Das ist mein Gebet gewesen, dass der Herr selbst zu uns heute kommt und redet. Aber das ist nicht seine Wiederkunft. So müssen wir Dinge trennen, die anders sind. So, er kommt sichtbar. Und er kommt gewiss, die Gewissheit der Wiederkunft Christi. Wir haben euch, schreibt Petrus, die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe sind. Wir waren mit ihm auf diesem Berg der Verklärung. Und das ist ein Ereignis, das wichtig ist, und auch ein Ereignis, das kaum erwähnt wird heutzutage. Die Verklärung Jesu, wo er drei Jünger genommen hat, mittags oder abends, weiß ich nicht, auf einen hohen Berg, und sein Gesicht fing an zu strahlen wie die Sonne. Und diese Jünger waren zutiefst bewegt, weil sie entdeckten, dass, obwohl er auf der Erde abgelehnt würde, es gab eine andere Welt oberhalb dieser Welt, wo er die Sonne war. Habt ihr entdeckt, dass es eine andere Welt gibt? Dass diese Welt nicht die einzige Welt ist, die es gibt? Oh, dass wir unsere Augen geöffnet hätten, zu sehen, dass es eine andere Welt gibt. Hier auf dieser Erde ist der Herr von vielen abgelehnt, auch heute. Dort oben ist er die Sonne. Und gerade wie unsere Sonne die Kraft- und Energiequelle für unsere Welt ist, so ist er der Kernreaktor für jene Welt als die Quelle der Energie und Licht. Er ist selber das Zentrum. Und diese Erfahrung hat Petrus zutiefst bewegt. Er sagte, das ist kein Mythos. Manche Leute schreiben heutzutage, als ob diese Leute dumm waren, die das Neue Testament geschrieben hatten. Petrus war ein Fischer, ja, er wusste nichts. Er wusste sehr viel. Er wusste besser als die meisten von uns, was ein Mythos ist. Weil in seiner Umwelt gab es viele. Und er sagt, wir sind nicht ausgeklügelten Mythen, ist das Wort. Gefolgt. Nein, wir waren Augenzeuge, wir haben es gesehen. Und der Herr hat es so beschrieben, dieses Ereignis auf dem Berg, was für uns sehr wichtig ist. Er hat es so beschrieben in zum Beispiel in Matthäus Evangelium, und er spricht folgendermaßen darüber, Matthäus und Kapitel 16, 28, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Brüder, mit ihm und führt sie abseits. Es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Das heißt, die Verklärung ist eine Darstellung eines Aspektes der Wiederkunft Christi. Dort sieht man seine herrliche Größe. Dort schaut man seine Herrlichkeit an. Ihr werdet den Tod nicht schmecken. Eine Bruchteil einer Sekunde nach dem Tod wird niemand es nötig haben, überzeugt zu werden, dass das Reich Gottes existiert. Niemand. Ein Bruchteil einer Sekunde. Die Überzeugung wird vollkommen, aber dann wird es zu spät sein für dich. Was so eigenartig und wichtig ist bei dieser Verklärungsereignis, ist vor dem Tod. Einigen Leuten wird es gegeben zu sehen, gewisse Aspekte der Wiederkunft Christi in seiner Herrlichkeit. Dort war Mose und dort war Elia in der Geschichte hunderte von Jahren auseinander getrennt. Jetzt sind sie Zeitgenossen durch die Macht des Herrn, der auf dem Berg verklärt stand. Das ist gewaltig. Das ist Kraft. Und als sie beobachten, haben sie gemerkt, wie sein Gesicht fing an zu strahlen. Aber nicht bloß sein Gesicht, sondern seine Kleider fingen an zu strahlen. Und Markus hat die Nebenbemerkung gemacht, wie es nicht auf der Erde zu machen wäre. Was soll das heißen? Kraft. Im Gottes Sinne ist die Kraft, die Kleider rein zu machen. Und Jesus ist einzigartig rein. Die Herausforderung für mich ist, glaube ich, wirklich an jene Welt? Oder ist es nur eine Fantasie, worüber ich singe, wenn es mir gefällt, aber es hat keine praktische Wirkung auf die Art und Weise, wie ich lebe? Willst du wissen, was Kraft ist, sagt Gott von Himmel, dann schau mal meinen Sohn an, wie er strahlt und wie seine Kleider rein werden. Eine unirdische Kraft. Und das ist auch für uns herausfordernd, aber ermutigend, weil wir sehen das Ziel. Das Ziel ist Christus und er will, dass wir ihm ähnlicher werden. Die Gewissheit der Wiederkunft, nicht auf der Basis der Fabeln und Mythen, sondern er wird gewiss kommen. Aber dann ist die Wiederkunft Christi ein Grundbestandteil des Evangeliums. Wieder mal betone ich nicht an der Peripherie. Lesen wir eine Bekehrungsgeschichte des 1. Jahrhunderts. Hier in Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 10, lesen wir die Beschreibung Paulus der Bekehrung der Thessaloniker. Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Merken wir die 3 Aspekte des christlichen Lebens, der Bekehrung. Von den Götzen zu Gott bekehrt, erstens, den lebendigen und wahren Gott zu dienen, zweitens, und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das heißt, ein Leben in Dienst und Erwartung zugleich. Die Erwartung, die den Dienst prägt. Den Dienst, der die Erwartung praktisch übersetzt hat in Alltag. Und so merken wir, dass Jesus aus den Toten auferweckt, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das ist ein Thema, worüber nicht gern gesprochen wird. Über den Zorn Gottes. Aber wenn wir bibeltreu bleiben wollen, können wir es nicht vermeiden. Es gibt zwei wichtige Aspekte, wenn wir an die Auswirkungen der Wiederkunft Christi denken. Erstens für die Welt, die ihn ablehnt, und dann für die Gläubigen, die ihn akzeptieren. Und zunächst einmal für die Welt. Und wir lesen Verse wie diese bei der Offenbarung des Herrn Jesus von Himmel her in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Gottes Gericht ist die Kehrseite seiner Liebe. Dabei meine ich, dass ein Gott, der nie eingreifen wird, um alles zu richten und in Ordnung zu bringen, wäre kein Gott der Liebe. Und wir dürfen nie vergessen, dass der Herr Jesus, der uns am meisten über die Liebe Gottes erzählt hat, in diesem Kernvers, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Gerade dort hat er gewarnt, dass es möglich war, verloren zu gehen. Gott macht aus uns keinen Robotenmenschen. Er erlaubt uns, obwohl es ihn schmerzt, die Folgen unserer Wahl. Er wird uns nie zwingen. Aber er ist uns treu und warnt uns von der Folgen einer Wahl gegen ihn. Also das ist ein Aspekt der Sache, der äußerst wichtig ist. Unser Gott ist nicht wie die heidnischen Götter, die amoralisch sind. Nein, unser Gott ist ein Gott der Sittlichkeit, definiert durch sein eigenes Charakter. Und letzten Endes ein Gott, der unser Gewissen verteidigt. Die Leute, die ihr Leben geopfert haben, durch die Jahrhunderte hindurch, war das eine Fantasie? Was ihr Gewissen ihnen sagte, dass es irgendwo wird Recht siegen? Keine Fantasie, weil Gott eines Tages eingreifen wird. Aber auf der anderen Seite ist die wunderbare Verheißung für die Gläubigen. 1. Thessaloniker, Kapitel 4 wieder mal, der Herr selbst wird herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir allezeit beim Herrn sein. Ich denke, es gibt Leute, die draußen sitzen in dem Friedhof, nicht wahr? Also eines Tages wird dieser Friedhof ein erstaunliches Ereignis erfahren. Jesus Christus ist buchstäblich auferstanden. Das hat verheerende Folgen. Weil, sagt Paulus, die Auferstehung ist wie eine Ernte. Der Erstling ist Christus. Und wenn wir wissen wollen, was bei der großen Ernte geschehen wird, dann müssen wir den Erstling anschauen. Erstling Christus, auferstanden, buchstäblich mit einem Leib. So wird es uns passieren. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Was für ein Trost ist das? Vielleicht gibt es Leute heute Abend hier und der Platz neben dir ist nicht von deiner lieben Frau erfüllt. Letztes Jahr war sie da. Oder der Mann oder ein Verwandter. Und alle von uns, wir werden älter und mehr kennen wir Leute, die letztes Jahr da waren, jetzt nicht mehr. Wie wunderbar ist es zu wissen, wenn sie zum Herrn gehören, merken wir das. Nicht alle Menschen. Aber es heißt hier, die Toten in Christus. Weil nur Christus ist auferstanden. So wenn wir auferstehen wollen in diesem Sinne und nicht zum Gericht, müssen wir in Christus sein. Das ist ein Begriff, das einzigartig in der Bibel ist. Nichts Gleiches existiert in der klassischen philosophischen Welt in Christus. Man sprach nie von in Zeus oder in diesem Gott oder jenem. Einzigartig in Christus. Weil es bedeutet eine Fortpflanzung von einem alten Leben in ein neues Leben hineingepflanzt. Und da wir von oben durch den Geist wiedergeboren worden sind. Das Leben, wenn wir Christen sind, das uns eines Tages sogar leiblich aus dem Grab, wenn der Herr in der Zwischenzeit noch nicht gekommen ist, diese Kraft, die uns herausholen wird, wird schon in uns. Glauben wir das? Das ist ein großes Thema, nicht wahr? Und ich möchte es betonen, weil wir sind teilweise so damit vertraut, aber teilweise vielleicht nicht so sehr, dass wir die Sache nicht so ernst nehmen, wie es ernst zu nehmen ist. Die übrig bleiben, werden nicht sterben, werden in die Luft. Oh, das wird eine Sache sein, nicht wahr? Oh, was, wenn es heute Abend passieren würde? Haben wir diese Erwartung in unserem Herzen? Und was ist die praktische Auswirkung? Viele praktische Auswirkungen. Daher, sagt Paulus, ermuntert einander mit diesen Worten. Wir haben einen Trost. Unser Leben endet nicht mit dem Tod. Es gibt Hoffnung für die Zukunft. Und die Leute wollen Hoffnung haben. Hier ist eine berechtigte Hoffnung, weil sie auf Tatsachen berührt und nicht bloß auf Gefühle oder Fantasie, sondern auf Tatsachen der Geschichte. Ermuntert einander mit diesen Worten. Und das nächste, untadelig in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Herausforderung, dass diese Erwartung nicht bloße Fantasie ist, sondern mein Verhalten heute prägt. Eines Tages werde ich mit ihm sein. Was soll das heißen? Was heißt es praktisch im Alltag heute, wenn ich versucht werde zu lügen? Wenn ich versucht werde, nicht ganz die Wahrheit zu sagen, wenn ich versucht werde, und wir können alle von uns an Dinge sofort denken, wo ist meine Erwartung? Ist meine Erwartung nur eine Sache für meine Lieder und meine Fantasie und meine Gefühle? Und so wiederholt Paulus, x-mal diese Tatsache, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, es ist ein Anliegen für ihn. Wie Gerhard vorhin gesagt hat, 10-mal kommt dieser Begriff vor. Immer wieder im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi, dass es muss unser Verhalten beeinflussen. Es gibt Indizien einer echten Hoffnung. Hat man die Erwartung der Wiederkunft richtig erfasst? Es gibt einen sehr einfachen Test. Und hier ist der Test. Jeder, der diese Hoffnung hat, sagt Paulus, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. So, wenn ich das umkehre und die Logik betrachte, ist es sehr einfach. den Schluss zu machen. Wenn meine Erwartung der Wiederkunft Christi keine reinigende Wirkung auf mein Leben hat, dann ist meine Erwartung hohl und leer. Merken wir, nicht und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, sollte sich reinigen, sondern reinigt sich. Es findet statt. Das heißt, die Echtheit der Hoffnung wird daran erkannt, ob dieser Vorgang im Alltag stattfindet oder nicht. Sonst ist die Hoffnung einfach eine Fantasie. Oh, das finde ich sehr herausfordernd. Ich bin kein vollkommener Mensch, fragt meine Frau. Ich bin unter dem Tisch mit meiner Frau zurzeit. Kennt ihr diesen Begriff, unter dem Tisch? Wir sagen im Englisch im Hundehaus. Ich habe ein Gerät im Garten vor 2 Tagen genommen und ich habe ihre sehr sorgfältig gezüchtete Blumen vor 3 Jahren alle nieder. Dann habe ich ein Telefongespräch gestern unterwegs hierher. Ich bin nicht zufrieden mit dir. Und ich sagte, wie kann ich hinfahren und in Bubengrün predigen, wenn du mit mir nicht zufrieden bist? Ja, sagte sie, richtig so. So, ich bin kein vollkommener Mensch. Es ist wunderbar zu wissen, dass dieser Herr, den wir treffen werden, für uns gestorben ist. Er kennt uns durch und durch. Dieses bedeutet nicht, dass wir in einem Augenblick über Nacht vollkommen werden, sondern dass dieser Vorgang stattfindet, dass wir mit seiner Hilfe durch seinen Geist daran arbeiten, auch wenn wir versagen. Jeder von uns wird versagen. Wir kennen alle Versagen von letzter Woche, nicht wahr? Was wir gedacht haben, was wir getan haben. Und es ist so wichtig zu wissen, dass der wiederkommen wird, für uns gestorben ist. Er hat die Antwort für unsere Sünde. Wir dürfen bekennen, aufstehen und wieder mit seiner Hilfe daran arbeiten. Aber die Frage ist, ob dieser Vorgang stattfindet oder nicht. Wann kommt der Herr Jesus? Die Mathematiker haben einen sehr schlechten Ruf in diesem Gebiet. Napier, der die Logarithmen erfunden hat und worunter wir leiden manchmal in der Schule, hat eine große Auflage, viele Ausgaben seines Buches über die Offenbarung veröffentlicht, bis der Tag kam, den er prophezeit hatte, wo der Herr wiederkommen soll. Und dann verkaufte er keine Bücher mehr. Und Augustinus hat mal gesagt, wehe vor Mathematiker, große Warnung, die leere Prophetie treiben. Aber trotzdem, das Neue Testament etwas sagt, natürlich wissen wir keine Zeit und Stunde, aber der Herr hat auf die Fragestellung zu Jüngern gewisse Dinge gesagt. Und wenn unser Herr spricht, ist es wichtig. Aber zuerst hat er die Warnung geäußert, als die Frage gestellt hatten, wann seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Weil die größte Gefahr in diesem Gebiet, wenn wir diese Frage stellen, ist, dass wir verführt werden. Aber der Herr hat gewisse Dinge gesagt. Trende in der Geschichte. Einige haben mit Israel zu tun, was ein Thema an und für sich ist. Der Herr in Lukas hat von einer Verwüstung Jerusalems gesprochen, das in 70 nach Christi stattgefunden hat. Dann sprach er, dass Israel weggeführt unter allen Nationen. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeit der Nationen erfüllt sein werden. Dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Das heißt, Israel hat eine Rolle zu spielen. Es wäre gefährlich, das festzunageln, aber im Neuen Testament haben wir sehr wichtige Fragestellungen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 1, die Jünger waren begeistert, der Herr ist auferstanden, hat über den Tod gesiegt und die haben eine brennende Frage an ihn zu richten. Die Frage war, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich her, wieder her? Die Antwort des Herrn war sehr kurz. Es ist nicht eure Sache, Zeit und Stunde zu wissen. Es ist unsere Sache auch nicht. Es ist nicht eure Sache, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner Vollmacht festgesetzt hat. Merken wir, was die Frage nicht ist. Die Frage war, ob er das Reich der Israel wiederherstellt oder nicht. Nein. Weil ihre gesamte Erwartung war, dass eines Tages nach der Verheißung der Propheten Israel wieder das Reich bekommt. Die Frage war, stellst du in dieser Zeit, ist es jetzt her? Und seine Antwort war sehr verständlich, nicht wahr? Erstens hat er gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeit und Stunde zu wissen, und dann ist er weggefahren. Das war eine sehr deutliche Antwort, dass es nicht in der Zeit war, nicht wahr? Aber die Zeit ist festgesetzt. Das heißt, diese ganze Erwartung ist eine sehr wichtige Frage des Neuen Testamentes. Und jetzt meine kleine Maus ist tot. Die Frage war nicht, ob er das tut, sondern wann es sein wird. Und der Herr hat sie gewarnt und uns auch nicht über Tag und Stunde zu denken, aber was zu tun. Das Evangelium zu verkündigen. Das hat er befohlen. Ihr werdet Macht bekommen durch den Heiligen Geist. Geht hin und predige das Evangelium. In Apostelgeschichte Kapitel 3 erklärt Petrus, den Herrn Jesus muss der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Das ist ein vielsagender Ausdruck des Neuen Testamentes. Der Himmel muss ihn aufnehmen, bis, es gibt ein Bis, es kommt eine neue Phase. Und nicht bloß die Wiederherstellung von Israel, sondern die Wiederherstellung aller Dinge. Aber es gibt mehr. Die Hoffnung von Paulus in diese Richtung zum Beispiel. Seine Frage, hat Gott sein Volk verstoßen? Römer 11, Vers 1. Nein, ist die Antwort. Ich bin ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt ein Überrest in der jetzigen Zeit. Ein Überrest nach Wahl der Gnade, sagt es. Und dann Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingetreten ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Was soll das alles heißen? Ich weiß es nicht genau. Aber ich sehe genug zu sehen, hier ist ein Trend in der Geschichte, dass Israel eine wichtige Rolle spielen wird. Es wird aus Zion, heißt es, der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Aber es gibt noch Trends in der Geschichte. Nicht bloß mit Israel, sondern mit zum Beispiel Staatsbegriffe, Regierungsbegriffe. Und in der Bibel haben wir immer wieder Staaten, die die Rolle Gottes gespielt haben. Sehr viele. Zum Beispiel Nebukadnezar, Babylon. Und dann Griechenland unter Antiochos Epiphanes, worüber die Rede in Daniel ist. Und zur Zeit des Neuen Testamentes Rom. Leute, die versucht haben, aus dem Staat ein Absolut zu machen und die Treue der Menschen für den Staat zu lenken, die nur dem Herrn gebührt. Und das sind alle Schatten, heißt es im Neuen Testament, von einem zukommenden, zukünftigen Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt, denn der Herr beseitigen wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Und diese Macht wird beschrieben in der Offenbarung. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn das Tier anbeten. Warum erwähne ich das? Ist es glaubwürdig? Es ist sehr glaubwürdig, nicht wahr? Durch die Geschichte haben wir ständig Vorschatten gesehen. Und wir leben in einer beschleunigten Welt, wo immer wieder kommt die Frage auf, wir brauchen eine Weltreligion, um eine Einheit aus den Menschen zu machen. Natürlich wird es keinen Gott mehr geben, sondern der Mensch als Hauptergebnis der Evolution wird an der Spitze sehen. Und so oft, auch in modernen Zeiten, haben wir Leute gesehen, die versucht haben, aus dem Staat ein Absolut zu machen. Die Warnung steht in der Bibel. Das ist etwas, wo wir sehr aufpassen müssen. Trende in unserer Gesellschaft auch heute. Wann passiert das? Ich habe keine Ahnung. Dass es passiert, ist mir klar von dem Neuen Testament. Aber was es ist, ist mir sehr wichtig. Weil es bedeutet, dieser zunehmende Trend der Vergötterung der Menschen in der Philosophie. Und das hat eine sehr, sehr große Wirkung. Aber nicht nur das, Trende in der Religion. In der Offenbarung liest man von Babylon der Große, die große Hure. Babylon, eine Stadt. Und es gibt zwei Städte in der Offenbarung. Babylon, dem gegenüber die neue Jerusalem. Und beide sind Frauen. Babylon ist eine hervorragende Frau. Glänzend sieht sie aus, aber sie ist eine Hure. Demgegenüber ist die Braut des Lammes, der neue Jerusalem. Und was soll das alles heißen? Ist es nicht eindeutig klar? Eine Hure ist eine Frau, die einem einzigen Mann nicht treu ist. Das ist eine wahnsinnig wichtige Beschreibung der Religion aller Sorten. Auch leider die Christenheit. Ist mein Glaube dem Herrn treu? Und hier sehen wir in der Offenbarung diese himmlische Jerusalem, die Braut des Lammes, in weißen Leinwand bekleidet. Und die weiße Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Hier kommt es wieder, untadelig. Und was ist der Unterschied? Die Philosophie von Babylon ist, eine große Einheit zu machen, die dem Herrn untreu ist. Das ist ein Trend in der Geschichte, der für mich äußerst wichtig ist. Wenn ich das merke in der Welt zunehmend, dann weiß ich aus der Bibel, dass das sehr zu vermeiden ist. Und es wird zunehmend schwieriger sein, dem Herrn treu zu bleiben. Die Einzigartigkeit Christi wird ständig untergraben. Und in manchen unserer Universitäten, in Großbritannien, gibt es Stellen der Bibel, die man nicht öffentlich erörtern darf, sonst darf man die Räumlichkeiten der Universitäten nicht mehr benutzen für die christlichen Gruppen. Allmählich wird es an der Zeit, wo die große Frage wird, wie können wir uns leisten, in einer pluralistischen Gesellschaft an einen einzigartigen Weg zu Gott zu glauben. Und viele werden sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Und dann, wo werde ich stehen? Gut, dass wir wissen, dass die Bibel das schon alles vorhergesagt hat. Weil Jesus, wenn er wiederkommt, wird dieses ganze System zerstören, wie wir lesen. Es wäre gut, durch die Bibel gewarnt zu sein. Und dann als letzter Punkt, wieder mal die Frage, womit wir geöffnet haben, ist es wichtig, wie wir leben? Und wir kommen hier zu einem sehr wichtigen Ereignis des Neuen Testamentes. Und das heißt der Richterstuhl Christi. Es gibt viel Verwirrung, oft unter Gläubigen, zwischen dem jüngsten Gericht und dem Richterstuhl Christi. Der Richterstuhl Christi ist nicht das jüngste Gericht. Das Evangelium, wie Johannes es gepredigt hat, der Herr hat es gesagt, wer glaubt, Johannes 5, Vers 24, der Vers, wodurch ich gläubig geworden bin, vor vielen Jahren, wer glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist von Tod zum Leben hindurchgedrungen. Was für eine wunderbare Tatsache. Wenn man lernt, dass die Strafe der Sünde würde voll auf dem Kreuz bezahlt. Und ich darf wissen, dass ich freigesprochen wird, gerechtfertigt durch Glauben. Ich darf wissen, dass Gott mich akzeptiert hat, für ewig, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich komme nicht im jüngsten Gericht. Das ist eine Sache der Sache. Aber es geht eine andere Sache. Das bedeutet nicht, dass wir als Gläubige beliebig leben können, weil, heißt es in Römer 14, denn wir, das heißt wir Gläubigen, werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Kannst du dir das vorstellen? Auf welche Prinzipien würdest du Rechenschaft für dich selber geben? Wenn du das jetzt machen musstest, vor mir hier. Natürlich nur auf die Prinzipien, die du alles beurteilst. Das finde ich eine riesige Überlegung. Ich habe Leute beurteilt, vielleicht verurteilt in der letzten Woche. War alles richtig, was ich gesagt habe? Ich habe meine Prinzipien benutzt, letzte Woche, vielleicht schon heute, benutzt, um Leute zu beurteilen, auszuwerten. Wie wäre es, wenn gerade dieselben Prinzipien, die ich ständig benutzt habe, andere zu beurteilen, gegen mich benutzt wurden? Das heißt, wenn ich merken wir, das ist, heißt nicht, dass Gott etwas sagt. Er wird etwas sagen. Aber die Betonung ist hier. Jeder von uns wird Rechenschaft geben müssen. Das ist sehr ernst zu nehmen. Es macht etwas aus, wie wir uns benehmen. Und diese Tatsache war für die Urchristen eine große Motivation. Deshalb beeifern wir uns, lesen wir im Korintherbrief, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Das heißt, wir werden alle vor dem Herrn stehen müssen, um Rechenschaft über unser Leben zu geben. Und wie Paulus beschreibt in 1. Korinther 3, der Vorgang wird auf folgenden Prinzipien laufen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird er das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wird durchs Feuer. Eindeutig klar, nicht wahr? Es gibt nur einen Grund, Jesus Christus. Und wenn wir den Grund haben, werden wir für immer mit ihm sein. Aber was wir auf den Grund bauen, macht etwas aus. Wenn ich in meinem Leben Holz, Stroh und Heu einbauen lasse, nutzlose, wird es eines Tages vor dem Herrn erscheinen. Vor dem Feuer, bitte nicht Fegefeuer. Das ist das Feuer im Auge des Herrn, der alles durchleuchtet. Seine Augen wie ein brennendes Feuer wird mein Leben untersuchen und das Heu und Stroh und Nutzlose wird einfach weg. Und nur das, was Gold ist, und Silber und Edelstein wird bleiben. Große Herausforderung, nicht wahr? Ist diese Welt oben eine Wirklichkeit? So eine Wirklichkeit, dass ich mich bemühe, zu unterscheiden zwischen Holz und Stroh und Heu und Nutzlose und Gold. Petrus hat einmal gesagt, die Bewährung eures Glaubens ist wie Gold. Er sah etwas Gold in den Gläubigen. Ich sehe heute sehr viel Gold. Die bloße Tatsache, dass ihr da seid, was bedeutet das? Dass in euch irgendwie eine Sehnsucht ist, Gott besser kennenzulernen, sein Wort besser kennenzulernen. Es gibt Gold. Darauf bauen, sagt Paulus. Darauf bauen, weil es einen Unterschied macht. Wie kann ich so einer Sache wirklich entgegenkommen, ohne beängstigt zu werden? Nur weil derselbe Herr, der an dem Tag auf dem Richterstuhl sitzen wird, ist derselbe, der auf dem Kreuz gestorben ist. Meine liebe Leute, wäre es nicht besser, jetzt Dinge in Ordnung zu bringen, als dann? Mann, der mit seiner Frau kaum seit Monaten geredet hat. Leute, die gegeneinander einen Hass haben, der sie einfach zerreißt innerlich. Eines Tages wird es deutlich gemacht. Wäre es nicht besser jetzt, zu einem Bruder oder zu einer Schwester zu gehen und sagen, bitte, vergib mir. Ich sehe sehr viele Ehen, die kaputt gehen heutzutage. Wo Frau und Mann lesen nicht mehr die Bibel zueinander, leben mehr oder weniger getrennt. Und dann der Mann sieht eine andere Frau, die Frau einen anderen Mann. Und es geht kaputt wie ein Schneeball-Effekt. Wäre es nicht besser, die Dinge jetzt in Ordnung zu bringen? Und wir dürfen es tun. Wir dürfen Mut haben. Warum? Weil derselbe Herr, der dort sein wird, ist der, der für uns gestorben ist. Er weiß alles schon. Die klare Frage an mich ist, glaube ich genug an die Wirklichkeit der Zukunft, damit diese Wirklichkeit einen Einfluss hätte auf meine Gegenwart? Das ist die Frage. In ihm seid ihr in allem Reich, sagt Paulus, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende. Es ist nicht, dass wir das alleine machen müssen, sondern er gibt uns seine Kraft, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott segne euch alle. Lasst uns diese Botschaft ernst nehmen. Sehr oft, wenn ich über dieses Thema spreche, denke ich, dass vielleicht mein erster Gedanke sein wird bei der Wiederkunft des Herrn. Wird Folgendes: Wenn ich nur ernst genommen hätte, wie es sein würde, hätte ich mehr dafür investiert. Amen.